Diese Podcast-Folge wird besonders. Erstmal zeichnen wir inmitten der Natur auf, inmitten der sogenannten verfluchten Berge. Wir befinden uns nämlich gerade auf dem Fernwanderweg Peaks of the Balkans. Dieser führt uns über 10 Tage durch Albanien, den Kosovo und Montenegro.
Vielleicht werdet ihr manchmal leichten Wind hören, seichtes Wellenrauschen des Bluffsees oder zwitschernde Vögel. Was den Peaks of the Balkan Trail ausmacht, wie naturnah und untouristisch es hier wirklich ist, wie es uns bei diesem Abenteuer geht, was erwartet und unerwartet verlief, das erzählen wir euch jetzt.
Outdoor, mitten in der Natur. Wir befinden uns nämlich gerade am Plaffsee. Du hattest es eben schon erwähnt, im gleichnamigen Örtchen, was uns wie eine zivilisierte Großstadt vorkommt nach den letzten Tagen der Einsamkeit in der Wildnis der verfluchten Berge.
Ja, ich hatte ja vor unserer Albanienreise die romantische Idee, dass wir ja während dem Wandern eine Podcast-Folge aufzeichnen können und eben wirklich so die Naturgeräusche, unser, ja, wie es uns geht und so weiter, wirklich hautnah aufzeichnen zu können. Aber das habe ich dann realistischerweise doch ziemlich schnell direkt beim ersten Wandertag verworfen, diese romantisierte Idealvorstellung, das währenddessen aufzunehmen, weil man muss sagen, es ist doch anstrengender und härter, als wir es vielleicht erwartet hatten. Deswegen haben wir uns jetzt für ein, ich sag mal, gutes Mittelding entschieden. Wir sind jetzt wirklich nach, wie viele Wandertage haben wir jetzt schon? 6 oder 7?
Ja, je nachdem, ob du die Wasserfälle in Tet auch mitzählst, die wir am Ankunftstag gemacht haben. Also von den Peaks of the Balkans Etappen haben wir auf jeden Fall jetzt den Großteil schon hinter uns gebracht. Nur noch 2 dafür besonders große und lange Etappen noch vor uns und nutzen jetzt gerade einen Ruhetag hier in Plaff in Montenegro am See mit zwitschernden Gänsen und Vögeln.
Zwitschernde Gänse ist interessant.
Ab und zu auch mal Fröschen und bieten uns und euch vielleicht auch mal eine ganz andere Atmosphäre.
Ja, also ihr könnt es euch jetzt so vorstellen, dass wir jetzt gerade nicht in absoluter Wandermontur sitzen und auch nicht mitten in den Bergen sind. Es stehen durchaus Häuser um uns herum. Die ganz ländlichen Gefilde haben wir ja die letzten Tage hinter uns gelassen. Dazu erzählen wir aber gleich auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr. Aber ich würde sagen, da wir uns ja hier auf einem Fernwanderweg befinden, der gar nicht mal so populär ist und gerade erst sehr stark an Aufmerksamkeit gewinnt, lass uns vielleicht erstmal ein bisschen was an Hintergrundinformationen zu den Peaks of the Balkans Trail loswerden. Vielleicht dazu erstmal eine Frage an dich, weil du hast ja da so ein bisschen die Initiative ergriffen oder du hattest die Idee, das hier zu machen. Wie bist du darauf gekommen?
Ja, also ich bin irgendwie, hat sich so in den letzten Monaten, seitdem wir aus Indien und Nepal zurückgekehrt sind, hat sich das bei mir mehr und mehr festgesetzt. Ich habe da ja Bilder gesehen, Erfahrungsberichte und ich wollte auf jeden Fall, das war noch relativ vage, Balkanroute hier in der Gegend soll es auch tolle Berge und Wanderungen geben. Wir sind ja jetzt eh so ein bisschen, mal schauen, wie sich das hält, so ein bisschen auf längere, anspruchsvollere Wanderungen reingesteigert nach Nepal und jetzt auch dem hier, was auf jeden Fall nochmal einen draufsetzt. Und über Umwege bin ich dann auf genau diesen Peaks of the Balkans Fernwanderweg gestoßen, den es so noch gar nicht so lange gibt, weil es auch eben jetzt vor 20, 30 Jahren so gar nicht möglich war.
Genau, also den Peaks of the Balkans Trail gibt es tatsächlich erst seit 2012 und dabei handelt es sich um einen grenzüberschreitenden Fernwanderweg durch die albanischen Alpen. Also wir sind eben in Albanien gestartet. Man kann aber auch von den drei Ländern, die man eben durchkreuzt, also den Kosovo noch und Montenegro aus starten. Das ist ein Rundwanderweg, der aber auch mittlerweile relativ beliebig individualisierbar ist, wie wir ihn uns umgebaut haben. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal noch ein paar Hintergrundinformationen. Du hast es am Anfang schon gesagt, man nennt das Gebirge hier auch die verfluchten Berge. Und ich glaube, man kann jetzt schon mal sagen, wir haben sie beide schon mehrfach verflucht. Genau, der Trail, ja, das hatte ich schon bereits gesagt, also normalerweise, wenn man die klassische Route, die unter anderem auch von der GIZ, also die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, 2012 mitfinanziert wurde, geht über 190 Kilometer eben durch die genannten Länder. Man kann es aber auch beliebig abkürzen. Und das Ziel dieses Fernwanderwegs war es eben einerseits, die Zusammenarbeit zwischen den Regionen und den Ländern auch zu stärken und auf der anderen Seite aber auch nachhaltigen Tourismus in den strukturschwachen Berggebieten hier zu fördern, die eben bis vor einiger Zeit noch sehr remote waren, es zum Teil immer noch sind. Bekanntermaßen gab es ja hier in der Region im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren, also in unserer frühen Kindheit, sage ich mal, ja, sehr viele Konflikte. Und gerade hier diese Grenze, in der wir uns gerade befinden, in dieser Region, die war eben politisch stark umkämpft. Wir haben zum Beispiel auch auf diversen Wanderetappen jetzt schon Gräber gesehen für Freiheitskämpfer aus dem Kosovo beispielsweise.
Genau.
Und den Kosovo selbst gibt es ja auch erst, ich weiß nicht, ob du dich noch so, es war ja unsere Jugendzeit, erinnerst, den Kosovo gibt es so als unabhängigen Staat, der immer noch nicht von allen Ländern anerkannt wird, aber den gibt es in der Form auch erst seit 2008, gehörte ursprünglich zu Serbien. Die meisten Bewohner des Kosovos sind aber oder sehen sich eher Albanien zugehörig und ja, deswegen im Rahmen der Konflikte in Jugoslawien wurde es eben unabhängig.
Ja, ein sehr, sehr schönes Projekt auf jeden Fall. Von internationaler Zusammenarbeit nach all diesen Konflikten, seitdem auch Frieden hier in der Gegend und so etwas wieder möglich und eben auch wirklich ein Projekt stellvertretend, was ja sehr, sehr viel von dem mitbringt, was wir uns immer so wünschen, Stichwort nachhaltiger, sanfter Tourismus, der eben auch den Locals, den lokalen Communities wirklich zugutekommt und auch nicht zu sehr in die Natur eingreift. Und damit sind wir eben genau beim Thema. Größtenteils handelt es sich um Nationalparks, um irgendwie geschützte Gebiete zumindest, was aber natürlich auch je nach Land anders interpretiert wird mit anderen infrastrukturellen Maßnahmen, mit anderen Verboten und so weiter. Wir haben das auch weltweit erlebt, wie unterschiedlich da die Standards sind und was gemacht wird und was nicht gemacht wird.
Genau, ein Punkt vielleicht noch zu der Entwicklung. Also viele Dörfer, die wir hier durchquert haben, wo wir auch übernachtet haben, die teilweise wirklich vielleicht aus drei Hütten bestehen. Also ich erinnere zum Beispiel an Dobadol oder Cerem, das waren sehr abgelegene Orte in dem albanischen Teil. Die litten halt eben auch im Zuge der Kriege unter Abwanderung, weil da eben die Infrastruktur sehr gering war. Im Winter liegt hier massig Schnee. Hier kann man quasi nichts machen.
Nicht nur im Winter, haben wir gemerkt.
Ja, genau, dazu kommen wir gleich noch. Und dieser Trail, also der Peaks of the Balkans Trail, der schafft eben Einnahmequellen überhaupt erst für die Familien, die hier ihre Häuser haben, durch die Gästehäuser, durch die Gastronomie und eben auch, was wir jetzt nicht machen, durch zum Beispiel Gepäcktransporte oder sowas. Und was man hier nicht sieht, im Gegensatz zu den Alpen oder zum Beispiel auch, wir waren letztes Jahr ja auf den Picos de Europa in Spanien, Seilbahn findest du hier, also suchst du hier vergebens, sowas gibt's nicht. Auch viele Dörfer sind gar nicht mit dem Auto erreichbar.
Lass uns mal gerade für einen Moment den wild gewordenen Fröschen hier lauschen.
Sie haben auf jeden Fall auch ihren Teil dazu beizutragen.
Ich muss dich ein bisschen korrigieren.
Sie widersprechen vehement, du auch.
Richtig, ich habe wir haben live keine gesehen, aber auf den Karten hier in der Umgebung kann ich dir durchaus die ein oder andere Seilbahn zeigen.
Ja, aber nicht hier auf der Route, oder?
Nicht unmittelbar auf der Route. Wie gesagt, wir haben keine gesehen, wir treffen auch keine, aber irgendwie so links und rechts habe ich zumindest auf Google Maps Einträge gesehen. Okay. Ich wundere mich, dass ich noch keine in der Realität gesehen habe, aber
ja, dann wird's
da
vielleicht auch keine geben.
War die ein oder andere bei Google auf jeden Fall eingetragen. Also, dass es hier grundsätzlich keine Seilbahnen gibt, dem würde ich nochmal widersprechen.
Ja, auf jeden Fall ist es infrastrukturell jetzt nicht mit den Alpen zu vergleichen, sagen wir es so.
Genau, ne? Und da sind wir schon beim Thema. Ne?
Und es ist halt auf jeden Fall wilder, als wir das vielleicht uns erhofft oder erdacht hatten. Also jetzt sind zum Beispiel auch Braunbären und Wölfe. Wir haben keine gesehen, es ist auch durchaus selten, aber hier gibt es sowohl Bären als auch Wölfe.
Die gibt es hier noch, auf jeden Fall. Wenngleich das sehr, sehr scheue Tiere sind und hier ist nicht bekannt, dass es da mal irgendeinen gewaltvollen Konflikt gab bei einem Aufeinandertreffen. Also wenn man mal einen Blick auf einen Bär erhascht, dann ist der auch meistens ganz schnell wieder weg.
Man hört ja immer von so Horrorgeschichten in Südtirol.
Da gab es das ja vor ein paar Jahren, dass ein Läufer
Aber ich glaube, es ist hier auf jeden Fall nicht die größte Gefahr. Zum Thema Infrastruktur wollte ich gerade noch eine Sache sagen. Wir haben es jetzt mit den Alpen verglichen oder ich hatte auch eben noch die Picos de Europa in den Raum geworfen. Dadurch, dass es Europa ist, hatten wir wahrscheinlich auch so ein bisschen das Bild wie in den Alpen, dass es halt eben sehr alles sehr gut organisiert ist, die Wanderwege durchaus klar sind und es eigentlich keine Risiken gibt und das jetzt eigentlich relativ einfach für uns von der Hand gehen sollte. Wir können aber auf jeden Fall schon sagen, so ist es nicht. Ich habe bereits gesagt, es ist auf jeden Fall wilder, als wir es dachten. Aber wenn man es jetzt mit anderen Gebirgen auf anderen Kontinenten vergleicht, die, ich nenne es mal Expeditionen, die wir bisher gemacht haben, wie den Picky Peak zum Beispiel in Nepal, der ja auch ein sehr unbekannter Track ist in Nepal, oder auch die Huaraz-Route, die kaum jemand macht, die wir vor anderthalb Jahren gemacht haben. Dagegen ist es natürlich schon gut ausgebaut. Also ich würde sagen, im europäischen Vergleich ist es wild und abenteuerlich, im weltweiten nicht.
Ja, es ist immer die Frage, womit man es vergleicht. Also wir waren durchaus ein bisschen überrascht. Teilweise war es dann doch alles andere als gut ausgeschildert und man muss sich schon teilweise durchs Gebüsch schlagen.
Ja, und man ist auf jeden Fall auch auf Offline-Karten komplett angewiesen.
Man ist auf jeden Fall, also selbst wenn man sich eine albanische SIM holt, hat man in den Bergen keinen Empfang. Man sollte auf jeden Fall Offline-Karten parat haben, um sich ein bisschen zu orientieren, weil es kommt sehr, sehr oft vor, dass die eigentliche Route nicht begehbar ist wegen Schnee, wegen Flüssen, wegen Matsch und dann weicht man ab und driftet ganz schnell auch mal einige Kilometer links und rechts ab und bahnt sich letztendlich seinen ganz eigenen Weg.
Auf der anderen Seite waren wir aber auch, klar, wir waren manchmal alleine, aber grundsätzlich ist man hier jetzt auf dem Trail auch nicht komplett alleine, weil er gewinnt schon sehr an Bekanntheit. Also wir sind immer noch nicht in der Hauptsaison, das vielleicht dazu gesagt. Wir haben jetzt Mitte Juni, also wir sind ja relativ aktuell jetzt gerade mit der Aufzeichnung der Podcast-Folge. Die Hauptsaison, sagt man, ist so Juli, August. Da würden wir sagen, das ist schon, das kann extrem heiß werden.
Ja.
Wir haben jetzt aber selbst so in der beginnenden Hauptsaison, man könnte noch Nebensaison sagen, gemerkt, dass die wenigen Gasthäuser in den kleinen, remote gelegenen Dörfern sehr, sehr schnell weg sind, weil so ein bisschen Hype entsteht, hatten wir den Eindruck. Und eigentlich wollten wir das Ganze ja sehr spontan machen und entscheiden, wo wir einen Ruhetag einlegen wollen, wo wir übernachten, wann wir ankommen und so weiter. Haben dann aber die letzten Tage vor Reiseantritt durchaus gemerkt, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und deswegen haben wir doch irgendwie alles vorreserviert. Ne?
Ja, ich habe dann so eine gute Woche vorher habe ich doch noch bei, hauptsächlich eigentlich wirklich persönlich über WhatsApp die kleinen Gasthäuser angeschrieben. Das ist, würde ich auch empfehlen, der beste Weg. Also in wenigen etwas größeren Orten, so am Anfang und am Ende, kann man noch über Booking gehen oder andere Plattformen. Aber wenn es dann wirklich Cherem oder Dobadol oder Milichefs, wo wirklich nur 3-4 Gasthäuser zur Auswahl sind und der Ort aus nicht viel mehr besteht, da ist es schon besser, persönlich über WhatsApp zu kontaktieren. Das ist am allereinfachsten. Und da durchaus selbst jetzt, du hast es gesagt, die Hauptsaison beginnt eigentlich jetzt erst Mitte, Ende Juni, ist hauptsächlich Juli, August. Und auf jeden Fall, also wenn du irgendwie Wert darauf legst, ja, überhaupt ein Zimmer in einer bestimmten Unterkunft zu bekommen oder auch vielleicht dem Gruppenschlafsaal, dem Matratzenlager aus dem Weg gehen möchtest, dann auf jeden Fall mal ein, zwei Wochen vorher anschreiben, weil es ist irgendwie vom Gefühl her absolut gehypt. Ich bin da auch in so einer Facebook-Gruppe Peaks of the Balkans, wo wirklich täglich mehrere Leute reinschreiben, was los ist, wie es aussieht auf der Route, sich austauschen mit Tipps und Tricks. Bei sowas ist wirklich irgendwie Facebook noch das Medium der Wahl, ja, wo viele ja sonst gar nicht mehr aktiv sind. Aber da kann man wirklich sehr, sehr gut auch nicht nur als Reisende untereinander, sondern auch mit den Locals und Guides und Fahrern und so weiter vieles organisieren.
Ja, vielleicht gerade noch zum Standard der Gasthäuser. Also wir zelten nicht. Es gibt manche, die haben Zeltequipment, Schlafsack und so weiter mit. Für uns war das aber nicht praktikabel. Wir haben das einmal probiert in Peru. Es hat sich für uns nicht als sinnvoll ergeben. Wir haben so jetzt gerade schon Rucksäcke, die jeweils 8, 9, 10 Liter, Kilo wiegen. Da jetzt noch zusätzlich Sachen mitzuschleppen, war für uns jetzt nicht sinnvoll.
Ja, es ist letztendlich eine Frage des Komforts. Also einerseits natürlich das Zusatzgepäck. Wir haben jetzt schon Kamera und jetzt auch wieder Drohne. Da könnt ihr euch auch auf tolle Aufnahmen freuen. Und wir mussten auch einen Laptop mitnehmen. Wir haben schon einiges im Gepäck.
Was andere auch und, nicht unbedingt dabei haben.
Ne? Was andere auch nicht unbedingt dabei haben müssen. Und dann
ich finde, es macht ja auch einen Riesenunterschied im Vergleich jetzt zum Piki Peak. Da hatten wir teilweise überhaupt keine Duschen zur Verfügung nach so einem harten Wandertag. Hier ist es jetzt schon so, du hast abends deine Dusche, die musst du vielleicht mit anderen teilen, je nach Ort. Wir haben bis jetzt aber immer ein Privatzimmer bekommen, die auch nicht wesentlich teurer sind als jetzt Schlafsäle.
Ja, also Privatzimmer hört sich schon nach sehr, sehr viel an. Es war auch ganz, ganz oft so, man muss sich das vorstellen, eine Scheune, unten ist das ist der Gruppenschlafsaal, ist das Matratzenlager und dann gibt's meistens noch so einen kleinen Dachboden, wo du vielleicht noch, aber ich schon kaum stehen kann.
Das war einmal so,
und
ja,
da ist dann eine Matratze reingeschoben. Also ein-, zweimal hatten wir ziemlich Glück. Da lag es so gerade daran, dass ich ein, zwei Wochen vorher schon geschrieben habe.
Und dass wir auch frühzeitig angekommen
sind. Und genau, die sagen dann auch so Sachen wie, ja, wir versuchen's, ne? Und das sagen sie dann zu 10 Leuten und dann kriegt derjenige, dass der als erster da ist an dem Tag. Mhm.
Genau, ja, kommen wir vielleicht mal, wir hatten es jetzt gerade schon mit den Rucksäcken, kommen wir vielleicht mal zum Thema Ausrüstung. Ja, wir sind eigentlich mit relativ standardmäßigem Wanderequipment unterwegs, sag ich mal. Wir haben weder Wanderstöcke, das ist uns schon ein bisschen zum Verhängnis geworden.
Absolut.
Wir haben unsere normalen Wanderschuhe, wir haben jetzt keine Spikes oder irgendwelche alpinistischen Ausrüstungsgegenstände mit, das nicht.
Deswegen war es auch im Vorhinein ein großes Thema und ich habe geguckt, wie viel Schnee ist denn noch zu erwarten auf welcher Etappe, und da ging es eben ganz, ganz viel um die sehr, sehr populäre für uns erste Etappe von Ted nach Valbona. Die wird halt auch gerne einfach so als Tageswanderung gemacht. Da sind halt sehr, sehr viele unterwegs, die gar nicht den ganzen Peaks of the Balkans machen. Und deswegen wurde darüber ständig geschrieben.
Und die Etappe war auch sehr, sehr voll.
Richtig. Und da gibt es halt eine Sommerroute und die ist jetzt halt einfach noch abgesperrt gewesen. Die ist noch nicht offen, weil jetzt noch nicht so viel Sommer ist, dass da alles so weit weggeschmolzen ist. Also das ist ein Abschnitt, der ist bis jetzt, und wir sprechen von Mitte Juni, nur mit Guide und mit Spikes und entsprechender Ausrüstung, weil da die Gletschereiszungen einfach noch zu krass und gefährlich sind.
Ja, wir reden davon jetzt Höhenmetern. Ich glaube, das waren 2300, 2400.
Ja, also dazu, es ist wirklich was anderes in Europa. Ne, wir waren auf 4000 Meter am Piki Peak, wir waren auf 5000 Meter in Peru, aber das sind in Europa halt 2000 Meter, wo dann wirklich Schnee und Eis anfängt und es dann mit Wind und Nebel teilweise schon krass wird.
Werbung. Wo wir gerade beim Thema Ausrüstung sind, die Rucksäcke, mit denen man wandert, ist ja eins der wichtigsten Elemente der Ausrüstung auf so einem Fernwanderweg. Und in den letzten Wochen und auch hier auf den Peaks of the Balkans Trail persönlich wurden wir mehrfach auf unseren besonderen Rucksack angesprochen. An der Stelle möchten wir euch wirklich aus voller Überzeugung einen neuen Partner vorstellen, mit dem wir schon seit Jahren gerne zusammenarbeiten wollten. Und jetzt hat's endlich geklappt. Wir sind aktuell nämlich mit dem Raja 46 von Ethnotech unterwegs. Und der hat sich für unsere Art zu reisen als ziemlich ideal erwiesen.
Was wir daran besonders mögen, er ist mit seinen 46 Litern wirklich groß genug für längere Trekkingtouren oder Fernwanderwege wie jetzt hier. Erfüllt aber zusammengerollt gleichzeitig noch die Handgepäckmaße vieler Airlines. Also gerade wenn man wie wir ständig zwischen Flugreisen, Roadtrips, Outdoor-Abenteuern, Wanderungen wechselt, eine ziemlich praktische Kombination.
Außerdem kann man den Rucksack individualisieren. Die gemusterten Frontcover lassen sich austauschen und das ist uns besonders wichtig, werden von Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern in verschiedenen Ländern der Welt handgefertigt, zum Beispiel in Vietnam, in Guatemala, in Ghana oder in Indien. Unser Frontcover stammt zum Beispiel aus Indien. Und genau deshalb passt Ethnotech auch so perfekt zu uns. Hinter der Marke steckt nämlich die Idee, traditionelle Handwerkskunst sichtbar zu machen und damit lokale Kunstschaffende fair zu unterstützen. So entsteht statt anonymer Massenware wirklich ein Produkt mit einer lokalen Geschichte und einem sehr starken kulturellen Bezug.
Also, schaut euch die Produkte von Ethnotech unbedingt mal an. Ihr werdet bestimmt genauso begeistert sein wie wir. Neben dem Raja 46 gibt es auch kleinere Rucksäcke, Bauchtaschen oder Geldbörsen.
Mit unserem Code GENERATIONWORLD, alles in Großbuchstaben, bekommt ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment, also auf alle Rucksäcke, nicht nur das Modell, mit dem wir unterwegs sind. Und wie immer findet ihr den Link und den Rabattcode in den Shownotes. Mit einem Kauf habt ihr nicht nur einen extrem hochwertigen und stylischen Rucksack, sondern unterstützt Ethnotech, die Locals in den genannten Ländern und auch unsere Arbeit mit diesem Podcast hier. Werbung Ende.
Du, du, du. Und jetzt zu den ganz aktuellen Ereignissen. Einmal den Cut von unserer Ausrüstung hier. Wir hatten nämlich jetzt gerade das Thema, dass wir hier bei sanfter Erschließung eines Naturschutzgebietes für den Tourismus sind. Es ging darum, dass die Locals wirtschaftlich profitieren. Und das ist neben unserer aktuellen Wanderung hier in den Bergen auch hochaktuell vorher und auch jetzt gerade noch ein ganz großes Thema in Albanien. Denn wir waren vorher wenige Tage in Tirana, der Hauptstadt Albaniens.
Also da ist unsere Reise gestartet, von da aus.
Da ist unsere Reise gestartet und Albanien, insbesondere Tirana, steht gerade im Zentrum heftiger Proteste und ein Tier ist dabei zum absoluten Symbol geworden und zwar der Flamingo. Mhm. Man mag es kaum glauben. Auslöser ist ein umstrittenes Großprojekt an der Adriaküste im Gebiet des Vojzanata-Deltas rund um die Insel Sazan.
Kommen wir auch noch hin, ne?
Das wollen wir uns auf jeden Fall auch noch vor Ort angucken. Also zu dem Delta ja, auf die Insel wahrscheinlich nicht. Dort sollen auf jeden Fall Luxusresorts, Yachthafen und tolle neue touristische Anlagen entstehen. Mit internationalen Investoren wie Trumps Schwiegersohn Jared Kushner im Hintergrund. Also hochbrisante politische Verbindungen auch da. Man könnte meinen, Trump persönlich fast über Ecken möchte hier investieren, der alte Immobilienmakler.
Lage, Lage, Lage.
Lage, Lage, Lage ist das Stichwort. Und genau diese tolle verlassene Insel ist nämlich Trumps Tochter im Urlaub aufgefallen. Ach ja. Und sie hat sich dann gedacht, ja, die möchte ich haben. Die möchte ich doch vielleicht haben. Doch genau dieses Gebiet, also die Insel und insbesondere das eben erwähnte Delta, ist ökologisch extrem sensibel. Es gehört zu den wichtigsten Feuchtgebieten Europas und ist Lebensraum eben für Flamingos und auch andere sehr seltene Zugvögel, also sehr viele geschützte Arten. Und ganz, ganz aktuell in den letzten Wochen wurden dann sehr, sehr schnell und unangekündigt plötzlich erste Bauarbeiten sichtbar, ohne Ankündigung, ohne Transparenz und für viele ohne nachvollziehbare Umweltprüfungen. Als Reaktion gingen die Menschen hier auf die Straße und was als lokale Umweltbewegung begann, hat sich dann ganz schnell zu landesweiten Protesten entwickelt, die jetzt schon mehrere Tage, ja fast schon Wochen andauern, auch gegen Korruption und die politische Intransparenz der Regierung um Präsident Rama.
Ja, wir haben es ja selber miterlebt. Also wir waren zu Fuß in Tirana unterwegs. Ich meine, es war ein Freitag, Nachmittag, Abend. Wir wollten eigentlich gerade zurück zur Unterkunft, nachdem wir gegessen hatten und sind dann auf eine Hauptstraße gestoßen und haben gemerkt, okay, irgendwie gehen alle in die andere Richtung. Also entgegengesetzt unserer Richtung, Richtung Zentrum sozusagen. Und wir haben dann ein bisschen die Situation beobachtet, haben gesehen, dass sich Menschenmassen am Straßenende sozusagen versammeln. Es wurden Albanien-Flaggen verkauft, diverses Merch dabei. Und haben dann gedacht, ja okay, irgendwie wirkt es gerade wie so ein Public Viewing. Es hat fast so ein bisschen WM-Stimmung gehabt, obwohl Albanien ja gar nicht bei der WM dabei ist. Wir sind dann einfach mal mitgegangen und haben gedacht, naja, okay, lass uns mal gucken, ob wir das Ganze mal von der Ferne beobachten können. Haben dann recherchiert und sind eigentlich so erst auf das Thema aufmerksam geworden. Vielleicht habt ihr es in Deutschland, also in der Tagesschau war es auch Thema.
Ja, am Rande. Ne? Es war erstmal ja so ein EU-Gipfel hier in Montenegro.
Echt?
Ne? Ja. Doch, wir haben das ja an dem Tag selber auch gesehen. Eigentlich geht es ja auch darum, dass hier sehr, sehr viele Länder um
EU... Ah ja, März war hier, ne?
Genau,
ja.
In Montenegro aber.
Ja, genau.
Hier,
ja.
Weil wir jetzt gerade in Montenegro sitzen. Es geht ja darum, dass sehr, sehr viele Länder und auch Montenegro und auch Albanien um die EU-Zugehörigkeit kämpfen. Und da war eigentlich erstmal in den deutschen Medien auch darüber berichtet und gar nicht so sehr über die Proteste. Aber ich denke, das hat sich in den letzten Tagen, je nach Quelle, dann auch verändert. Man muss dazu sagen, wir sind dann wirklich schnell sehr, 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 sehr direkt reingeraten. Man muss aber dabei auch sagen, was wir erlebt haben, das war eine absolut friedlebende, angenehme Atmosphäre. Das war jetzt nicht beängstigend.
Waren auch Familien mit Kindern da, die Kinder haben am Straßenrand gemalt.
Genau, also es waren viele Familien mit Kindern und halt wirklich auch Plakate und schön gebastelte Flamingos, der wirklich zum Symbol dieses Widerstandes geworden ist. In sozialen Medien auch, auf den Straßen. Mittlerweile wird gar von der Flamingo-Revolution gesprochen, habe ich gelesen. Auch wenn jetzt noch die Frage ist, wie weit da überhaupt irgendwelche Ergebnisse mit erzielt werden können, ob es möglich ist oder ja überhaupt, ob da jetzt wirklich revolutionär irgendwas passiert, aber es geht halt schon sehr gegen den zunehmend autokratisch regierenden Präsidenten.
Ja, wo die Stimmung so ein bisschen gekippt ist, das hat ja alles so vor dem Regierungsgebäude oder Parlament, ich weiß nicht genau, was es war, stattgefunden. Und irgendwann ist auf dem Dach eine Person erschienen, auch maskiert, meine ich, wahrgenommen zu haben. Da gab es irgendwie so ein Raunen durch die Masse. Du hast sogar gemeint, er wäre bewaffnet gewesen, aber war er, glaube ich, nicht. Also es
Nein,
war
also es ist klar, dass da auch Polizei am Start war und alles bereit war, falls da irgendwas eskaliert. Es gab auch durchaus jetzt in den letzten Tagen mal Proteste, wo es ein paar Ausschreitungen gab. Das ist ja auch immer die Frage, mit welcher Vehemenz man dann auch mal was erreichen will. ne, und ob friedliche Proteste immer so zum Ziel führen. Aber der Zorn der Bevölkerung, der ging auf jeden Fall hoch, weil die Regierung in Person von Ministerpräsident Rama das Projekt eben sehr, sehr stark verteidigt hat, gar kein Verständnis für sein eigenes Volk gezeigt hat, sondern einfach die wirtschaftliche Chance für das Land und dass doch alle von den Einnahmen profitieren würden und so weiter. Und also erstens, ob das der Fall ist und zweitens, ob der Preis hoch genug ist für das, ja, Verkaufen der albanischen Natur, so wie die Bevölkerung es eben sieht. Das ist eben die zentrale Frage und die stellt sich eben ganz stark in Albanien, aber auch für uns immer wieder an den verschiedensten Orten weltweit. Wie viel Natur darf wirtschaftlichem Fortschritt weichen? Eine stellvertretende Frage eben gerade im Tourismus.
Ja, also man merkt auf jeden Fall, oder wir haben vorher schon gemerkt, dass die Relevanz von Naturschutz bei der Bevölkerung, insbesondere jetzt in der aktuellen Situation, sehr, sehr hoch ist. Und ja, man merkt das halt auch hier in den Bergen. Das hat jetzt zwar nur bedingt was mit den Protesten zu tun. Hier gibt es jetzt keine Proteste, das ist relativ weit weg von dieser genannten Lagune. Aber auch hier merkt man, wie wichtig das Zusammenleben mit der Natur ist, weil in den Bergen bekanntermaßen sich das Wetter schnell ändern kann. Man muss mit den Gegebenheiten der Natur eben leben, gerade die Locals, die hier auf ihren Bauernhöfen auch Landwirtschaft betreiben. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass es also wirklich in jedem Guesthouse, Bucina heißt es auf Albanien, das ist für uns irgendwie so der heilige Gral geworden, bis zur nächsten Bucina zu gelangen. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir in einer neuen Bucina sind. Absolut gastfreundlich empfangen.
Ja.
Und nicht so, wie man das halt teilweise in Overtourism-Gegenden kennt, dass den Locals teilweise zu viel ist oder es auch einfach infrastrukturell nicht mehr gehandelt werden kann. Das ist noch nicht so.
Nee, genau. Also dem möchte ich auch, da möchte ich klar differenzieren, weil so haben wir das hier überhaupt nicht empfunden. Die albanische Bevölkerung, die demonstriert keinesfalls gegen Overtourism. Also das ist absolut nicht vergleichbar mit Teneriffa, mit Mallorca, wo man hört, dass die Bevölkerung auf die Straße geht und sich der Hass gegen Reisende richtet, die abhauen sollen, die fernbleiben sollen. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Es ist eine unglaubliche Gastfreundschaft. Es ist also wirklich
auch extrem hohe Dankbarkeit.
Extrem hohe Dankbarkeit, dass wir hier sind. Es wird sich immer wieder bedankt und gegrüßt und alles Mögliche. Und da geht es hier wirklich, und das ist sehr, sehr angenehm, da geht es hier wirklich überhaupt nicht drum. Es ist halt nur die Frage, inwieweit, und das ist gerade hier jetzt natürlich auf so einem Fernwanderweg, wir sind jetzt hier in den Bergen, wir sind weg von der Großstadt, wir sind weg von solchen Projekten, von solchen Investoren irgendwo. Aber natürlich fängt das auch gerade auf so Fernwanderwegen an, mit dann zum Beispiel infrastrukturellen Maßnahmen, dann wird da eine Straße gebaut, ne, um jetzt so entlegene Dörfer besser zu erreichen. Ne, das ist vielleicht auch im ersten Moment toll für die Menschen, wenn die dann nicht irgendwie mit Pferd und Esel 2 Tage wandern müssen, um ihre Einkäufe zu holen.
Ja, und für uns ist der Vorteil, dass die Preise auch dann entsprechend nicht so ganz hoch sind, weil klar, sie müssen das auch einpreisen, dass in einem sehr abgelegenen Dorf die Lebensmittel für die Versorgung der Wanderer auch gewährleistet sein muss. Und das hat natürlich seinen Preis.
Es ist völlig klar, sobald keine Zufahrtsstraße mehr existiert, steigt der Bierpreis.
Der Bierpreis und auch der Übernachtungspreis tendenziell.
Und auch der Übernachtungspreis. Ja. Also um da kurzes Feedback zu geben, der Bierpreis stieg, aber lediglich bis auf, was war das Heftigste?
3 Euro,
da war es dann keine große Dose mehr, sondern 3 Euro für eine 0,3 Flasche. Das war das Höchste auf der Berghütte und das ist eigentlich immer noch dasselbe wie jetzt auch hier in einem Café und auch absolut noch vertretbar. Also das hatten wir international. Ich glaube, auf dem Piki Peak. Ja. In Nepal war das Bier eh ein bisschen teurer. Da hast du auch so 2 Euro bezahlt. Und auf dem Piki Peak, auf der Berghütte, auf 4.000 dann auch schon mal 5-6 Euro.
Also die
Euro.
Benchmark ist immer der Bierpreis für jeden Wanderer. Lass uns jetzt an der Stelle mal, weil es ist, wenn man sich jetzt mit dem Trail noch nie auseinandergesetzt hat, glaube ich, etwas verwirrend, wie rum und wo, welche Etappen und wie der Trail überhaupt aufgebaut ist und wie wir letztendlich unsere Variante davon gemacht haben. Also normalerweise, der klassische Peaks of the Balkans Trail geht über 10 Wandertage, sofern man eben keine Doppeletappen macht und keinen Pausetag einlegt. Das sind 192 Kilometer, meine ich. Und der führt eben über Valbona, Cerem und Dobrodol in Albanien, wenn man denn in Tet in Albanien startet. Er führt dann von Dobrodol in den Kosovo nach Milicevs, geht dann weiter nach, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Reka e Alages, nach Likenat und das ist auch noch Kosovo. Dann geht's nach Montenegro, nach Babino Polje, dann nach Plav, wo wir jetzt gerade sind, dann nach Vuzanje und dann zurück nach Tet in Albanien. Das heißt, es ist ein Rundwanderweg.
Wir verlinken euch auf jeden Fall eine adäquate Karte dazu, genau, in den Shownotes.
Gibt auch dann irgendwann einen Blogbeitrag.
Wie gesagt, es ist aber alles darüber und dazwischen möglich. Also man kann, wenn man ganz krass durchläuft, kann man teilweise doppelte Etappen an einem Tag machen.
Ja, wobei,
man kann Tageswanderungen machen, wenn man an einem Ort mal 2 Nächte bleibt, die noch einen draufsetzen. Also ich nenne die Gipfelbesteigung mal als Beispiel. Also der höchste Jevanica, der höchste Berg im Kosovo zum Beispiel, den kann man von Dobrodol noch mal extra besteigen.
Der war jetzt aber gerade noch verschneit. Den konnte
der war komplett unmöglich ohne Guide und alpine Ausrüstung. Also man kann aber auch Abschnitte abkürzen und Shortcuts nehmen. Also man kann hier wirklich so von, man kann 1 Tag, 3 Tage, 6 Tage, 10 Tage, 12 Tage,
also
es ist alles möglich.
Um den Peaks of the Balkans Trail trotzdem noch als Rundtour zu machen, ist, glaube ich, das Minimum 7 Tage, wenn du eben von Dobrodol nicht in den Kosovo gehst, sondern direkt nach Babino Polje. Das sind dann 7 Tage, 7 Wandertage. Wir haben jetzt insgesamt 8 Wandertage. Wir waren eine Nacht im Kosovo bis Milicevs, sind dann aber nicht weiter durch den Kosovo, weil wir eben gelesen haben, dass es da hauptsächlich an befahrbaren Wegen, teilweise an geteerten Straßen vorbeigehen soll. Wir hatten das einmal schon auf einer Etappe. Es ist mal okay, das zu machen, aber es fahren halt ständig Autos vorbei. Also wir haben häufiger gelesen, dass diese letzten 2 Kosovo-Etappen halt eben gerade nicht mehr ganz so lohnenswert sind. Deswegen haben wir uns für so ein bisschen Mittelweg entschieden, auch weil bisher war ja unser Maximum an Fernwanderungen 6 Tage, letztes Jahr in Nepal auf dem Piki Peak. Und jetzt haben wir eben schon 8 Wandertage. Das heißt, es war sowieso schon eine Steigerung. Und es war uns eben auch wichtig, ein bisschen auch an den Orten sein zu können. Deswegen haben wir in Valbona einen Ruhetag eingelegt und jetzt hier auch in Plav 2 Ruhetage sogar, damit, genau, wir eben nicht alles schnell durchkreuzen, sondern auch ein bisschen verweilen.
Und ich würde jetzt, in Valbona sind wir am Ruhetag sogar auch, ja, also wenn man natürlich dann das Dorf, den Ort erkundet und hoch, da sind wir dann noch mal so 300 Meter hoch zu einer Hütte, um einen Ausblick zu haben. Da hatten wir am Ende auch wieder 8 Kilometer auf dem Zettel, also totaler Ruhetag, den haben wir jetzt hier, das würde ich so sagen. Und dann ist die Frage, was man mitzählt und was nicht. Also wir haben auf jeden Fall 8 von diesen 10 offiziellen Etappen gemacht und plus minus noch ein paar drangehängt. Das hängt auch noch davon ab, was wir in Tet am Ende noch machen, ob wir da noch das Blue Eye besuchen oder ob wir auf der letzten Route von Vuzanje nach Tet, ob da das Blue Eye und die Seen und so weiter uns schon voll erfüllen. Blue Eye, kurz zur Erklärung, hier gibt es sowohl hier in der Gegend Montenegro, vor allen Dingen in Albanien, wirklich krass blaue Seen, Lagunen, am ehesten wirklich mit Zenoten in Mexiko zu vergleichen.
Aber extrem kalt, oder?
Aber extrem kalt, genau. Da melden sich die Frösche auch wieder zu. Und teilweise kann man baden, teilweise ist es aber auch verboten. Es gibt noch so eine ganz populäre, da sind wir dann in ein paar Tagen, Wochen auf unserem Roadtrip unten an der Küste. Wir fahren auch noch die albanische Riviera runter, machen noch ein bisschen Roadtrip und Badeurlaub nach dem ganzen.
Jetzt gerade freue ich mich auch wirklich darauf.
Nach dem ganzen Theater hier. Aber wir waren gerade bei dem Thema, ob man hier jetzt eben, so wie viele es machen, ich würde ja vom Eindruck her, die allermeisten ziehen das hier ziemlich hart durch, machen kaum Ruhetage und wandern wirklich die 10 Kilometer, die zehn Etappen in 10 Tagen durch.
Und dazu, wenn ich kurz zu den Etappen was sagen darf, ich finde sie wirklich, also ich meine, ich würde uns jetzt nicht als Wanderanfänger bezeichnen und auch eigentlich als sportlich. Das ja auf jeden Fall. Also ich meine, wir sind letztes Jahr den Kilimanjaro Trail Run gelaufen. Trotzdem muss ich wirklich sagen, es ist eine krasse Herausforderung. Also wir haben, jede Etappe ist zwischen, was hatten wir, 15 und 22 Kilometern. Und dabei sind in 90% der Fälle jetzt fast oder sogar mehr als 1000 Höhenmeter zu überwinden.
Ja, es geht fast immer 1000 Höhenmeter und das hatten wir sonst vielleicht mal einen Tag oder zwei. Aber wenn es jeden Tag ungefähr 20 Kilometer, das ist nicht so viel, aber dabei eben 1000 Meter hoch und runter geht, dann ist das schon sehr, 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 sehr harte Wanderbelastung, wo auch wir wieder neue Grenzen erweitern auf jeden Fall. Und es kommt dann sehr, sehr auf die Umstände an, inwieweit wir das gut tolerieren und Genuss haben oder auch teilweise Abfuck bis Todesangst.
Ja, lass uns mal kurz so ein bisschen unsere, so chronologisch durchgehen, wie der Wanderweg bis jetzt verlief und was für Höhen und Tiefen, also im wahrsten Sinne des Wortes, damit verbunden war.
Und trotzdem versuchen, uns vielleicht nicht im Detailbericht zu verlieren, sonst quatschen wir hier bestimmt 2 bis 3 Stunden.
Ja, es sind aber auch abenteuerliche Geschichten, die wir hier schon wieder zu berichten haben. Also erstmal zur ersten Etappe, die hat schon ordentlich in sich. Also da zeigt der Peaks of the Balkan Trail auf jeden Fall gerade, wer hier die Hosen anhat, kann man sagen. Es geht da wirklich, 1100 waren es, glaube ich, hoch.
Ja.
Und es ist einfach, der Abstieg ist extremst steil. Und
auch nochmal durch die eben schon erwähnte Winterroute, die wir jetzt eben gehen mussten. Diese ist sehr, sehr steil und mit sehr viel Schotter und einfach ein ja, recht unangenehmer Abschnitt.
Ja, ich bin bekanntermaßen relativ ungeschickt beim Bergabgehen. Da tue ich mich irgendwie immer schwer mit. Und bei so einem dauerhaften, sehr steilen Abstieg muss ich mich wirklich permanent konzentrieren, dass ich halt eben nicht ausrutsche, nicht hinfalle. Ich habe natürlich auch kürzere Beine als du. Ich sage, oh, das nehme ich vielleicht auch ein bisschen als Ausrede, dass das nochmal erschwerend für mich hinzukommt. Ohne Stöcke, wir haben uns bis jetzt nicht dran gewöhnen können, mit Wanderstöcken zu gehen. Aber
das wird sich vielleicht noch ändern, weil es waren zwischendurch schon Abschnitte, spätestens wenn es dann steil ist und du noch über Schnee und Eis stapfst.
Ja, dazu kommen wir gleich. Lass mich erst zu meinem ersten Tiefpunkt kommen. Ich habe mich nämlich dann doch auf die Fresse gelegt beim Bergabgehen. Das war schöner Schotterweg und ich habe mir dann gerade am ersten Tag meine einzige Trekkinghose, die ich hier auf diesem Trail gerade mit habe, aufgerissen hinten schön am Oberschenkel. Mir ist nichts passiert, kleine Schürfwunde am Oberschenkel, aber die Hose war dahin. Und
ja, also so 2 Zentimeter zur Einordnung.
Hat mich natürlich gerade sehr abgefuckt, weil ich laufe jetzt gerade mit einer Tight, einer Trekkinghose und einem T-Shirt. Das heißt, was hier auch zum Alltag gehört, ist jeden Abend irgendwie die Wäsche mit der Hand auszuwaschen. Mittlerweile muss man sagen, man bekommt den Schweißgeruch auch nicht mehr raus. Also eine Waschmaschine ist dringend nötig. Und
dazu, wir haben unser großes Gepäck, was wir selbstverständlich noch haben, wenn wir hier einen Monat in und um Albanien unterwegs sind. Wir haben unser großes Gepäck am Anfang in Tet, in der Unterkunft, gelassen und für den Peaks of the Balkans hier umgepackt. wie eben schon erwähnt, halt nur noch das Allernötigste an Klamotten, also grob gesagt so 2 Outfits jeder, so einmal lang, einmal kurz. Und dann muss eben ganz, ganz schnell auch abends per Hand noch so notdürftig gewaschen werden. Das funktioniert auch gar nicht mal so gut, wie man denkt. Je nachdem, was für Flecken sich da dann hartnäckig halten.
Wenn man auf die Fresse
und,
fliegt.
Und gut riechen tut das dann auch nicht mehr. Ja, aber man ist natürlich dankbar um jedes Gramm weniger im Rucksack.
Ja, das war für mich auf jeden Fall, dass ich da direkt am ersten Tag irgendwie hingefallen bin, wo kein anderer einfach hinfällt. Ich frage mich immer, warum das bei mir einfach so ein Problem ist, keine Ahnung. Aber das hat mir halt irgendwie wieder gezeigt, oh, ich weiß ich nicht. Ich habe dann halt wieder gezweifelt, ich kann das nicht, wie soll ich die nächsten 10 Tage noch überstehen mit einer ganzen Hose, die eigentlich auch schon ein Loch hat. Wir laufen wirklich rum wie so Penner.
Ja, aber du hast es ja dann gut geschafft. Mit Hilfe der Gastmutter in der Buschina wurde die Hose dann geflickt.
Die ist aber mittlerweile schon wieder offen.
Genau, also im Gegensatz zu meinem kleinen Proviant-Faltrucksack, wo ein Riemen fast abgerissen ist, der jetzt super hält, ist deine Hose, die notdürftig genäht wurde, schon wieder offen. Was ja wahrscheinlich an der Belastung liegt.
Ja, auch an dem Stoff.
An dem Stoff liegt ja. Und so weiter. Auf jeden Fall war es dann nach dieser ersten Etappe bitter nötig und gar nicht mal so schlecht, dass wir im Valbona-Tal direkt 2 Nächte gebucht hatten. Wobei wir uns da irgendwie mehr vorgestellt hatten. Valbona ist irgendwie ja so ein komischer Zwischenort gewesen. Also nicht so wie hier, dass man wie jetzt hier in Plaff von einer richtigen Stadt,
Kleinstadt,
Ort sprechen könnte, wo auch Infrastruktur ist, wo auch Menschen leben. Das Valbona-Tal war irgendwie so eine Aneinanderreihung von lokalen Gasthäusern, von teilweise auch schicken Resorts und Chalets, wie man sie wirklich in den Schweizer Alpen auch sieht. Alles irgendwie noch so ein bisschen unfertig, dass man sich gerade noch bereit macht für die Saison, aber auch irgendwie nicht für die Saison, die jetzt in ein paar Wochen startet, sondern für in 1, 2, 3 Jahren, ich weiß es nicht.
Ja,
auf jeden Fall super wenig, auch keine Läden, keine genau. Geschäfte, keine öffentlichen Restaurants, sondern eigentlich so, dass wahrscheinlich auch da schon einfach jeder in seinem Luxushotel oder eben in seinem Gasthaus versorgt wird. Auf jeden Fall hatten wir uns da irgendwie extern noch was mehr erhofft, bevor es dann eben in die richtig abgelegenen Berg, wo man eigentlich gar nicht mehr von Dörfern reden kann, also ob das jetzt Cerem ist oder vor allen Dingen Dobadol, da stehen wirklich nur so 3, 4, 5 Gasthäuser, wo eigentlich jedes, das ist so ein Bauernhof, so eine Farm, wo man dann Hühner, Ziegen, Kühe, je nachdem, und eigentlich ziemlich remote da auch selber entsprechend gewirtschaftet wird und teilweise relativ wenig von, ja, auch von außen kommt und dementsprechend auch die kulinarische Auswahl dann auf Dauer beschränkt und eintönig war, aber insgesamt schon eine gute Versorgung und auch eine sehr, sehr weit verbreitete vegetarische Versorgung, da natürlich Fleisch da ein sehr, sehr hohes Gut ist und man sein Huhn, seine Ziege, seine Kuh nicht ohne weiteres umbringt, da sie dann ja auch nichts mehr produzieren kann.
Ja, das stimmt. Also eigentlich das Essen ist zwar meistens relativ gleich, es gibt aber immer frischen Salat, der besteht halt eben aus Blattsalat, Gurke, Tomate und handgemachter Käse, also so Balkankäse, gibt's halt eigentlich immer.
Kennt man ja vom Aldi, den Balkankäse.
Kennt man vom Aldi, nee. Aber der ist hier schon würzig.
Ja, da ist immer mehr oder weniger Ziege dran vorbeigelaufen. Damit steht und fällt auch, ob dir das Ganze schmeckt, so von der Deftigkeit der Ziege. Aber also wirklich immer besonderer selbstgemachter Käse. Der schmeckt auch jedes Mal ein bisschen anders. Mhm. Und dazu wirklich ziemlich normales Weißbrot in
manchmal,
Massen.
Manchmal aber auch wirklich selbst gebacken und das schmeckt man schon.
Ja, selbst gebacken ist das in jedem Fall, glaube ich.
Nee, nicht also, immer. Nicht ja, immer. Aber manches war schon sehr lecker.
Ja, besonders dann so für so süße Sachen ist man natürlich dankbar. Ne, wenn es dann so süße Teilchen gibt, sage ich mal, so fettgebackenes.
Nee, das mag ich nicht so. Also diese komischen fettfrittierten Teigfladen finde ich jetzt nicht so geil. Manchmal gab es Kuchen. Das war schon lecker. Ja,
ich fand eher die fettgebackenen, die man dann so schön mit der hausgemachten Marmelade, die es nämlich immer wieder gibt, ob das Pflaumen sind, ob das Apfel oder in den meisten Fällen war noch irgendwie Blaubeer. Genau, kleine Blaubeeren gibt's hier noch viel. Ja, das so zur kulinarischen Auswahl. Und dann ja, kamen aber jetzt eben noch ganz andere Etappen. Also um das mal ein bisschen kürzer abzuwrappen, nach dem Valbona-Tal, da haben wir nicht direkt wieder den hohen Pass genommen, sondern sind etwas entspannter die Variante durchs Tal gegangen. Das war, wie von dir schon angesprochen, auch relativ viel an der Straße einfach. Aber dadurch hatten wir auch den schönen Valbona-Fluss, eisblau mit Stromschnellen und eiskaltem, wirklich krass wie klar und was für eine Farbe.
Man kann zum Beispiel hier das Quellwasser auch einwandfrei trinken.
Genau, und der Valbona-Fluss, der reicht nämlich aktuell auch, weil vieles ausgetrocknet ist, gar nicht so hoch, dass man den oben in Valbona, hat man da kaum was von. Da ist man auch viel in ausgetrockneten Flussbetten unterwegs. Und deswegen sind wir einfach auch noch was weiter unten durchs Tal, um eben diesen Fluss noch was zu genießen, weil das hat man natürlich auf den Bergpässen nicht so.
Ja, die zwei Etappen bis nach Dobadol liefen eigentlich ohne Vorkommnisse. Die waren zum Teil steil, aber ja, eigentlich alles soweit okay.
Und gerade die zweite von Cherem nach Dobadol auch wirklich, das war schön, das war idyllisch, das waren Waldwanderwege, kleine. Da war es dann auch bei weitem nicht mehr so voll. Und
ja, zwischenzeitlich dachten wir würden in Starkregen reingeraten. Deswegen hatten wir uns ein bisschen beeilt, aber es hat sich ja dann Gott sei Dank verflüchtigt. Und als wir in Dobadol angekommen sind, war das auch der höchstgelegene Ort der Wanderung? Ich glaube ja, ne?
Ja, von den Gasthäusern auf jeden Fall super schön, idyllisch gelegen.
Viel schöner als Cherem.
Wir hatten einen Flusslauf mit Wasserfall und Brücke direkt vor unserem Gasthaus. Bilbil Vatnikai, um da auch noch mal kurz Werbung zu machen an dieser Stelle. Ich habe tolle Drohnenaufnahmen gemacht, die ich dann mit dem Gusti gegen ein paar Bier eingetauscht habe. Für uns ein kleiner Deal am Rande, um da das Gasthaus noch mal zu unterstützen. Was
wenn
das kleinste ist von den dreien, im Gegensatz zu Bashkimi und zu Leonard, die wirklich größer sind. Und dann ist halt auch, darauf wollte ich gerade eingehen, abends in den Gasthäusern, je nach Größe, ganz, ganz schnell sehr, sehr voll. Und dann sind da wirklich, dann ist wirklich so Hostel- und Party-Atmosphäre, dass 30, 40, 50 Leute im Hauptraum dann ihr Abendessen bekommen. Und ja, das ist uns irgendwann dann auch schnell zu viel, ne? Da reicht die richtige Mischung.
Ja, ich wollte gerade noch sagen, falls potenzielle Kooperationspartner zuhören, wir lassen uns nicht immer ein Bier bezahlen. Nicht, dass ihr. Also nee, wir müssen schon auch irgendwie unseren Lebensunterhalt bestreiten. Eins wollte ich noch sagen zu der Dobadol-Etappe. Ich war so dankbar. Das war wirklich so für mich der Peak meiner Stimmung im positiven Sinne. Dadurch, dass Regen angesagt war für diesen Tag und für den Nachmittag und es nicht eingetreten ist, wir glasklaren blauen Himmel hatten, so schön Sonnenschein in einer atemberaubenden Kulisse, die uns ja irgendwie da in Dobadol fast eher an Island oder Schottland erinnert hat. Ne?
Absolut.
Wir haben dann draußen gesessen, wir haben die Wäsche trocknen lassen, wir haben Bier getrunken. Und ich war super dankbar dafür, dass eben dieser Regen nicht eingetreten ist. Hätte ich zu dem Zeitpunkt geahnt, was am Folgetag folgen würde. Denn Abend...
nachts kam das Gewitter dann doch noch, und zwar heftigst und unmittelbar, so 11:30, 12. Wir waren in erwähntem Heuboden unter dem Dach
naja,
direkt.
Wir haben nicht ja voll geschlafen. Das wäre für mich der allergische Tod gewesen.
Aber so von der Vorstellung her. Und es war eben ein Wellblechdach über uns. Und deswegen hat es sich für uns wahrscheinlich noch 1000-mal schlimmer angehört wie für alle anderen darunter. Aber es waren schon heftige Regenfälle. Ich dachte, es wird alles überschwemmt und eben auch wirklich unmittelbar Blitz und Donner. Und das in so einer Hütte auf, was waren es, 1500 Metern.
Ach, viel höher, oder?
Das haben wir eben so, ja, nee, 1700 oder so. Das haben wir eben so auch noch nicht erlebt und es gab eben vor allen Dingen damit verbunden einen erheblichen Temperatursturz von so angenehmen 20 Grad auf dann eben 8, 9 am nächsten Morgen und wirklich totalem Nebel. Und mit diesen Umständen mussten wir dann den, ja, es war vielleicht nicht der heftigste Anstieg, aber wir haben erstmal den Weg nicht gefunden. Ab da ist es wirklich gar nicht ausgeschildert. Man muss sich schon ziemlich durchkämpfen und einfach querfeldein über die Wiese und immer mal wieder trifft man eine Markierung. Da waren zum Glück viele Leute. An diesem Tag waren wir absolut nicht alleine unterwegs. Man hat sich immer gegenseitig geholfen. Man hat sich Stöcke geliehen und so weiter. Auf jeden Fall ging es ziemlich steil erstmal die Wiese hoch bis auf den Gipfel in den totalen Nebel hinein. Es war kalt und wir haben dann irgendwie die normale Abzweigung verpasst, uns entschieden, hey, das hier, das sieht nach einem Shortcut aus. Also es war ein eingezeichneter Weg, der die Route etwas verkürzen würde, allerdings etwas höher führt, also so Kilometer weniger, dafür 200 Meter weiter hoch.
Ja, wir haben
und ja, diese 200 Meter weiter hoch, die haben die Situation aber entscheidend verändert.
Also wir haben uns da auch ein bisschen leiten lassen von einer anderen Wandergruppe oder zwei Jungs, auch Deutsche waren die, die vermeintlich Ahnung hatten, das wirkt zumindest irgendwie so, und sind denen hinterher, haben halt auf dem Weg dann entsprechend den Hauptweg verloren. Und wir hatten uns ja auch noch offen gehalten, dieser Shortcut, also diese Abkürzung, von der du gesprochen hast, führte eben direkt auf den Dromeda-Peak. Und von diesem Peak soll man eben einen Blick auf alle drei Länder des Peaks of the Balkans Trail haben. Wir wussten aber auch, dass wir diesen Blick nicht haben werden, weil du konntest wirklich teilweise die Hand vor deinen Augen nicht mehr erkennen.
Genau.
So neblig war es.
Also ich habe auch davon ein Video, es ist absolut nichts zu sehen. Ne, und es ist halt, es ist nicht nur der Ausblick auf die drei Länder, sondern es ist wirklich der Drei-Länder-Punkt. Also die Grenze verläuft, deswegen auch Trimeda oder Tromeda, je nach Sprache. Also es ist ziemlich auf dem Peak, ist eben der Drei-Länder-Punkt und der Ausblick, der war für uns eben komplett gar nicht zu sehen.
Wir sind dann auf diesem Bergkamm angekommen und es gab zwei Optionen. Entweder noch weiter auf den Gipfel zu gehen oder nach links wieder auf den Hauptweg zu kommen. Und wir haben dann eben gedacht, okay, wir sind jetzt eigentlich hoch genug, wir sehen eh nichts, wir gehen links, um möglichst schnell wieder auf den Hauptweg zu kommen. Haben dann aber gemerkt, oh, hier liegt ziemlich viel Schnee und Eis. Und das wirklich auf einem Bergkamm am steilen Berghang. Und da habe ich
noch
das erste Mal
wir befinden
gedacht,
uns lediglich so in 2100, 2200 Meter Höhe.
Und das kam wirklich unerwartet.
Das
hat niemand gesagt.
Es kam überraschend. Es hat auch keine Warnung stattgefunden, irgendwie vom Gasthaus unten, so von wegen, lass das mal lieber, da müsst ihr aufpassen und so weiter. Teilweise auch dann nachher in Milichefs. Ne? Also teilweise wissen die Locals, die Gasthäuser, halt auch gar nicht so genau, was ein paar hundert Meter weiter oben auf dem Pass so los ist. Ne? Also die hören auch nur das, was Reisende berichten, ne? Und haben jetzt nicht unbedingt den Einblick, das dann einzuschätzen, weil sie ja auch, man kann auch Wanderern nicht ansehen, zu was sie in der Lage sind und was der eine sagt, das ist locker zu machen, da sagt der andere, das ist wahnsinnig unmöglich und gefährlich. Und das war schon in Teilen ein bisschen wahnsinnig, also wir haben dann dieses Schneefeld da vor uns gesehen, ne, bestimmt 10 Meter lang, 5, 6 Meter breit und halt auch wirklich massig. Und dahinter, ich bin dann so ein paar Schritte draufgegangen, konnte so ein bisschen den Weg erahnen, aber habe an der Stelle halt erstmal gesagt, nee, hier können wir jetzt nicht drüber. Und dann lass uns entweder zurück, das hieße jetzt schon 2-3 Kilometer Umweg, oder eben dann weiter auf den Gipfel. Wir sind den anderen gefolgt, weiter auf den Gipfel, immer weiter. Es wurde steinig, ja. Rutschig, immer karger natürlich, wie man sich so Gipfel vorstellt, eisiger Wind dabei und dann eben auch immer der Punkt an solchen Stellen, wenn dann noch viele Leute da sind und es eng wird, dann ist das umso unangenehmer. Und so sind wir halt, um nicht diesen Rückweg von wegen, ja, umdrehen, Umweg, haben wir uns halt.
Es war ja
halt
auch sehr, sehr steil.
Bisschen,
also man wäre auch deutlich weggerutscht, weil es war ja auch noch feucht von dem Starkregen in der Nacht zuvor.
Genau, wir haben uns immer weiter reingesteigert, sind den anderen auch gefolgt und kamen dann wirklich auf diesen Gipfel, wo wir dann gesehen haben, hey, erstens keine Aussicht und zweitens geht's ja auch nicht weiter.
Also ich habe mich wirklich gefühlt, als würden wir hier gerade in unser Verderben, in unseren Tod rennen. Ich weiß, dass das übertrieben klingen mag. Ich kann aber auch definitiv sagen, ich weiß, dass man in der Gegenwart vieles aus der Vergangenheit verklärt und nicht mehr so schlimm empfindet, als es in dem Moment war. Aber ich kann eigentlich jetzt mit ein paar Tagen Abstand sagen, dass dieser Tag der schlimmste Wandertag oder der Tag, an dem ich konsequent die größte Todesangst hatte in meinem Leben war.
Ja, also um das gerade einzuordnen, ich denke, man kann mit Bestimmtheit sagen, dass du da ja völlig neben dir standest, dass du eine Panikattacke hattest.
Ich habe Höhenangst, aber das ist eine relativ spezielle Höhenangst. Ich weiß nicht, der ein oder andere wird mit Sicherheit relaten können. Es geht nicht darum, ob ich mich auf 3000, 4000 oder 500 Metern über dem Meeresspiegel befinde. Das spielt da überhaupt keine Rolle, sondern eher die Tatsache, ein Konglomerat aus diversen Bedingungen, kein existenter Weg. Neben dir ist direkt der Abhang. Also Gratwanderungen zum Beispiel.
Am schlimmsten ist, wenn auf beiden Seiten
genau,
Abhang ist.
Ja,
ne?
Genau. Also wenn eine große Fläche um mich herum ist, alles okay. Aber einfach diese Tatsache, neben mir kommt der steile Abhang. Es ist nur Geröll, ich habe keinen Halt richtig. Also ich habe keine Sicherheit in dem Moment. Dazu dann Wind und verschiedene Leute oder halt ja Menschen, Massen wäre jetzt übertrieben gesagt, da gerate ich in absolute Panik und das äußert sich halt wirklich so, dass ich hechel, dass ich auch, mein Körper ist richtig gelähmt.
Das
ich
war
kann
ja
keinen Schritt mehr vor und zurück gehen, weil ich einfach denke, ich falle jetzt jeden Moment hier runter.
Also in deutlich schwächerer Abstufung war das ja auch auf der ersten Etappe am Gipfel auch schon der Fall,
ja.
Weil es windig war, weil da viele Leute waren. Also du kannst halt leider meistens den eigentlichen Gipfel, das Ziel für viele, das auch motivationale Ziel, absolut dann nicht so genießen, nicht so wahrnehmen, weil sich dann eben alles ob es jetzt in dem Fall rational ist, weil da war wirklich eine Gefahr, das muss man so sagen, oder ob es völlig irrational ist, auf jeden Fall in Zustände reinkommst, die andere so nicht verspüren.
Ne? Ja,
und die
das,
fragen
ja.
sich dann eben, was ist los? Es geht in keinem Fall, ging es um Ausdauer, um irgendwie, wir sind jetzt in der Höhe, ich bekomme keine Luft mehr oder sonst
Nein.
was. Da ging es ja überhaupt nicht drum. Wie gesagt, wir waren in 4000, wir waren in 5000 Meter Höhe.
Ich hatte eine Panikattacke par excellence.
So, und das haben wir dann eben entsprechend versucht, ein bisschen runterzufahren, beide, oder dann eben auch dadurch, dass andere noch mit dabei waren.
Nee, das macht es ja in dem Moment für mich gar nicht besser. Ich schäme mich ja dann.
Ja,
weil ich auch nicht verstehen kann, wie kann jeder hier gerade so einfach drüber gehen. Ich habe diese Probleme. Vielleicht kommt aber auch noch, das ist noch ein weiterer Faktor, der jetzt hinzukam, ich habe halt einfach auch 10 Kilo auf dem Rücken. der zieht mich ja im Zweifel nochmal runter. Ich merke das ja schon, wenn ich irgendwie von Stein zu Stein springen muss, weil da ein kleiner Fluss ist oder sowas, dass mich einfach diese 10 Kilo schneller wieder runter zum Boden ziehen, als wenn ich ohne Gepäck unterwegs wäre. Das kommt auf so einem Berggipfel natürlich nochmal erschwerend hinzu, weil das ist ja ein Fünftel meines Körpergewichts oder mehr sogar.
Ja, wenn du das jetzt im Verhältnis ins Verhältnis setzt, ist das natürlich beachtlich. Wenn du das so ins Verhältnis setzt, dann müsste ich ja schon ein 15 bis 20 Kilo Rucksack.
Ja, jetzt stell dir das vor,
wäre Wahnsinn.
Auf dem Bergpass. Ja, aber das ist es.
Das
ja
wäre
für mich
komplett Wahnsinn. Ja, weiß auch nicht, ob es jetzt 8, 9 oder 10 Kilo sind. Ja. Auf jeden Fall ist es einiges. Ich habe im Prinzip die Technik und du hast die, wobei du hast auch deine Kamera. Alles irrelevant. Auf jeden Fall haben wir dann wirklich geguckt und wir mussten nicht den ganzen Weg zurückgehen. Wir sind wirklich 5-6 Meter über Schnee und Eis gerutscht, muss man sagen. Viele haben es auch wirklich als Rutschpartie, als Schlittenfahrt genommen.
Es war
und
super gefährlich.
Da hört halt wirklich. Also wir sind so, wir haben uns mit Stöcken ausgetauscht und haben versucht, das so schräg runter und sind dann die letzten 2 Meter doch gerutscht. Andere sind mit kurzer Hose und quasi Anlauf darunter und da hört halt ganz, ganz schnell der Spaß auf, weil du nicht bremsen kannst und dann wird aus 5 Meter Rutschen halt einfach 100, 500, 600 Meter Abhang runter,
ja,
und
genau.
Tschüss.
Das ist ja meine Angst. Ich bin wirklich extrem vorsichtig in diese eingestampften Treppenstufen, die Leute vor uns halt da versucht haben, in den Schnee zu meißeln. Runter mit Stöcken. Meine Beine haben gezittert durch die Panikattacke. Ich habe da natürlich auch nicht mehr richtig Kontrolle über meine Muskulatur. Ja. Und bin dann auch, weiß ich nicht, im letzten Drittel gerutscht. Unten standen 2, 3, die schon die Etappe quasi überwunden haben, haben mich aufgefangen. Bei dir war das aber schon wieder ein ganz anderes Thema.
Ich bin genauso die letzten 3, 4 Meter, aber ich mit meinen 75 Kilo plus minus nehme dann natürlich ganz anders Tempo auf und konnte schon weniger gut aufgehalten werden und bin 3, 4 Meter weiter recht unangenehm über Steine gerutscht, wo ich mir dann auch eine ziemliche Gesäßprellung zugezogen habe.
Aber deine Hose ist heil geblieben, ne?
Ja, starke Hose auf jeden Fall. Aber der dann nach mir, der wog mit Sicherheit nochmal 10 Kilo mehr, der war einfach komplett irre, weil der aus Spaß mit kurzen Shorts von oben einfach komplett runterrutschen wollte. Und der hat dann richtig Zucht drauf gehabt und der war sehr schwer noch zu bremsen.
Also
hätte auch anders ausgehen können.
Ich kann
so
wirklich bei aller Abenteuerlust nicht verstehen,
wenn Leute so ein Risiko eingehen. Wir haben das ja immer wieder auch auf irgendwelchen Felsen, wenn dann die tollsten Aufnahmen gemacht werden sollen und Leute da rumbalancieren und springen und sich vorne auf die Kante setzen und
du bringst
noch
mich
sonst
manchmal
was.
Sogar ein bisschen, du bist so der Influencer eher unter uns, das habe ich dir jetzt auch schon mehrfach auf der Wanderung gesagt, sagst, geh mal auf diesen Felsen oder kletter da mal hoch. Ich so, nein, willst du mich umbringen?
Genau.
Weil für mich hat das vielleicht eine andere Dimension durch diese existente Angst, die ja beim Wandern schon echt ein Handicap auch ist, muss ich sagen. Ja, und damit war der Schnee aber nicht fertig.
Nee, also es nach dieser ersten Überwindung und Erleichterung und vielleicht auch mal einem Schmunzeln und Spaß aufgrund dieser irren Situation, es kam halt wirklich immer wieder Frösche, die hier reinrufen und uns bei der Aufnahme.
Nee, das wollten wir doch. Es ist ein Outdoor-Podcast. Ist doch schön.
Das erinnert mich schon fast. Also die Frösche, die hatte ich bis jetzt gestern gar nicht so. Die sind heute sehr aktiv. Das erinnert mich schon fast
an
Safari. Wo waren die Frösche am krassesten?
Okavango-Delta.
Nee, da sind
oder
wir Sambia
nicht.
Auch noch. Nee, da sind wir ganz und gar nicht. Das sind schon andere Gefilde, aber hier können die Frösche auch laut brüllen auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall nicht so repräsentativ. Zuletzt waren es eher die Vögel und die Bienen.
Die Bienen summen auf den dann doch sehr, sehr bunt blühenden Wiesen zwischendurch. Also es war wirklich, diese Etappe war rough, die war eisig, die war neblig vor allen Dingen. Es hat dann wirklich bis Mittag gedauert, bis sich mal ein bisschen der Nebel verzogen hat und man plötzlich wieder die Berge ringsherum wahrnehmen konnte und dann eben auch wieder grüne Wiesen und Blumen und alles hatte. Wir mussten uns immer wieder über solche mehr oder weniger steilen Schneefelder kämpfen, die da gelegen waren, manchmal in der Gruppe mit Stöcken und Ketten, die wir gebildet haben.
Ich glaube wirklich, hätten uns da Leute nicht Stöcke ausgeliehen, es hätte nochmal anders ausgehen können. Also
ja, also das auch nochmal bei ganz, ganz steilen Bergaufpassagen und Bergabpassagen, insbesondere wenn Geröll oder gar Schnee und Eis ins Spiel kommt, dann sind Stöcke schon eine große Hilfe.
Das Problem war da bei den schlimmsten Etappen, wo ich wirklich derart verzweifelt war, dass ich alles in Frage gestellt habe, was wir hier überhaupt tun. Ich wirklich inständig gehofft habe, dass wir diesen Tag überleben. Damit übertreibe ich wirklich nicht. Ich hatte wirklich permanente Angst. Das Problem war nicht der Schnee an sich, sondern die Tatsache, dass dieser Schnee einfach an einem steilen Abhang war. Wir hatten den Tag danach auch noch leichte Schneefelder, die waren aber im Wald über flache Strecken.
Wenn man so eben da durchstapft, dann ist das kein Problem. Vielleicht rutscht man mal weg, dann liegt man, aber wenn das eben an einem steilen Abhang ist, wo dann ist eben auch ganz schnell Feierabend. Das passiert, finde ich, überraschend selten. Also man hört zumindest nicht oft davon, dass hier jetzt wirklich ernsthaft jemand was zustößt oder
sonst was. Ja, ich habe wirklich gedacht, ich bin derjenige.
Genau, im Zweifel geht das dann ganz, ganz schnell.
Ja, und dann habe ich mich ja auch noch schön die Matsche gelegt. Der schöne Ethnotec-Rucksack, von dem wir eben berichtet haben, war erstmal komplett eingeschlammt. Den konnten wir am Abend dann in Milicevs reinigen. Es hat doch gut geklappt. Also auch an der Stelle, er hat sich bewährt. Man kann auch das schöne Stoffmuster vorne einigermaßen gut sauber machen.
Absolut. Und man muss es nicht gleich mit anderen Designs austauschen, auch wenn man das natürlich könnte.
Ja.
Also, wir haben diese eine harte, Abenteuer, eisig kalte Nebeletappe gehabt.
Es war dann auch
wo uns schöne Ausblicke verwehrt blieben an diesem einen Tag. Aber die anderen waren dann wirklich, wirklich schön, idyllisch mit blühenden Wiesen und Kühen. Und ein Aspekt wollte ich noch bringen, dass was hier wirklich, also dir folgen einfach Hunde über den ganzen Tag, über die ganze Etappe. Wir haben einen Hund, den haben wir morgens in Cherem getroffen, mit dem haben wir gespielt. Der hat mir die ganze Zeit Tannenzapfen oder Steine vor die Füße gelegt, dass ich die werfen soll. Und der war richtig gut, hat die immer wiedergeholt und wollte immer spielen. Das hat er nicht nur mit mir gemacht, das hat er natürlich auch mit den anderen Wanderern gemacht. Und der ist wirklich über die komplette Etappe bis nach Doberdol abends, da hatten wir den immer noch, ist der gefolgt und hat genau so seinen eigenen Peaks of the Balkans gemacht. Und das ist genau das Stichwort. Ich habe nämlich gestern bei Facebook eine entsprechende Suchanzeige gesehen von wahrscheinlich genau diesem Hund. Dass der eigentlich hier aus Plaff stammt, dass es überraschenderweise ein Weibchen ist, dass es die Kira ist. Mhm. Und also eigentlich haben wir die ziemlich genau identifiziert.
Ja.
Und dass die sich aber dann doch lieber in Albanien und in Kosovo wirklich weit von hier weg rumtreibt und ihren eigenen Peaks of the Balkans macht. Das ist schon auch, finde ich, sehr, sehr beeindruckend, so Hundis.
Und
damit sind wir auch bei der Tierwelt. Wir sind jetzt noch keinen Bären begegnet, glücklicherweise.
Ja.
Und auch keinen Wölfen, so ganz remote. Die sind ja jetzt auch nicht gerade in den Bergen auf den Gipfeln, die sind hier in den umliegenden Wäldern. Aber also Insekten, Libellen, Bienen, Hummeln, Käfer, wirklich sehr, sehr viel.
Feuersalamander.
Ja, wir haben tolle, wirklich klassisch schwarz-gelbe Salamander gesehen. 2, 3, auch so noch nie zuvor in den Seen immer so Molche und sowas.
Also die Landschaft ist generell schon alpenähnlich, muss man sagen. Also es sind ja auch die albanischen Alpen. Es ist schon besonders, es hebt sich schon auch von den Alpen ab, aber generell so die Art der Berge, die Bewachsung, die Flora, die Fauna ist schon relativ ähnlich.
Ja, aber eben ich wie die Alpen vor, also ich habe jetzt keinen Vergleich, aber wie vor 20, 30 Jahren vielleicht, halt einfach noch viel, viel naturbelassener und da werden dann halt höchstens mal, und das ist möglicherweise im Kosovo so, deswegen haben wir die Etappe geskippt.
Ja, kurz zu der Etappe noch, die wollte ich noch abschließen, bevor wir jetzt nach Montenegro springen, was ja super beeindruckend war. Nach diesem harten Tag, von dem wir eben ausführlich berichtet hatten, sind wir in Milicevs angekommen und da waren eben drei Frauen, die locker über 65 waren, vielleicht sogar über 70. Und die haben das einfach mit einer Leichtigkeit gemacht. Die haben nicht am Abend gejammert über die Etappe, die am Tag da auf die gewartet hat, so wie ich.
Man muss vielleicht sagen, dass die, ich weiß es noch nicht mal, ich weiß es gerade noch nicht mal, ob sie den normalen Weg gefunden hat und nicht den Gipfel, wo wir unfreiwilligerweise waren.
Ja, gut, aber da kam halt auf dem Hauptweg kam trotzdem noch harte Etappen.
Genau, es war trotzdem Schnee und Eis und wir jammern, aber 60, 70-jährige hagere Damen, die haben die Wandererfahrung und die stecken auch solche Umstände ganz, ganz anders weg. Das ist absoluter Wahnsinn. Also ich würde wirklich auch Frauen explizit hervorheben bei sowas, weil ich sehe mehr. Ich sehe mehr wandernde Frauen als Männer.
Hier
in Gruppen, in Konstellationen.
Ja.
Ja, also dass zwei Männer zusammen,
hatten wir auch zwei jünger.
Deutsche, ein bisschen jünger. Ja, aber würde ich sagen, also natürlich die Paarkonstellation, dann die klare große Gruppenkonstellation. Ne? Aber sonst, finde ich, sieht man deutlich öfter zwei, also Freundinnen oder was auch immer, ne? Sieht man, finde ich, deutlich öfter, als dass zwei Männer das
Eine
machen.
Sehr außergewöhnliche Begegnung will ich hier gerade noch loswerden.
Ja, bitte.
Und zwar sind wir in Cherem auf die getroffen. Es war eine junge Familie aus Kanada. Die hatten einfach ein schätzungsweise 3 Monate altes Baby, ein Säugling dabei, mit einem Babyrucksack entsprechend. Ja. Und da kamen noch keine Schneeetappen und wir mussten häufig wirklich an die denken. Also sie wirkten sehr sportlich, aber wirklich Hut ab vor der Mutter, die wenige Monate zuvor halt noch ein Kind geboren hat.
Ja, also das Baby war wirklich, also du sagst drei, vier Monate.
Ja.
Es war wirklich ein kleiner Säugling. Und den halt auf dem Rücken, also entweder hinten drauf oder vorne drum gebunden, das ist halt nochmal ein ganz anderes Zusatzgepäck.
Plus ja, und natürlich auch die Verantwortung.
Verantwortung, ob man das machen sollte, ne?
Ja.
Ob man jetzt also ich bin ein großer Fan davon, gerade wenn man dann in Kanada oder in den USA ist und entsprechend wenig bis gar keine Elternzeit hat, ne? Aber ich bin ein großer Fan davon, diese Zeit fürs Reisen zu nutzen.
Absolut.
Prinzipiell, aber ob das dann solche gefährlichen Hardcore-Abenteuer-Wanderungen sein müssen, das sei nochmal dahingestellt.
Naja, die werden es genauso wenig erwartet haben wie wir, ne? Aber trotzdem musste ich wirklich an die denken und ich hatte wirklich Schiss, was ist, wenn der jetzt einen falschen Schritt macht mit dem Baby hinten drauf?
Genau, das ist dann nochmal ganz, ganz andere Verantwortung. Wir haben sie danach nicht mehr getroffen.
Nee, das stimmt.
Nach dieser, also wir wissen nicht, ob sie den Tromeda Peak bestiegen haben, ob sie da drumherum
hoffentlich nicht.
Ob sie vielleicht dann doch aufgrund der Schneefelder mal umgedreht sind, lieber und besser und einen anderen Weg genommen haben. Man hätte da schon abkürzen können, dann wäre es relativ kurz, dann wäre man schon hier in Plaff gewesen nach der Etappe. Und hätte dann hier noch anderes machen können. Ja, hoffen, toi, 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 da ist ganz bestimmt nichts passiert. Aber da auf jeden Fall Hut ab, wahnsinnig, wie das Baby das auch weggesteckt hat. Und wir hatten also die eine Nacht daneben, es hat auch gar nicht so viel geschrien und uns wach gehalten, weil das ist schon sehr, sehr selten, dass man auf so Berghütten dann ein ruhiges oder eben auch manchmal schreiendes Baby neben sich im Zimmer hat. Der Junge in dem Gasthaus, also der Local-Junge, der hat uns da sehr viel mehr gestört. Der war nämlich ziemlich Also erst lustig und aktiv und dann doch ziemlich schnell auch aggressiv und aufdringlich uns gegenüber. Einfach so ein, ja, 5-6 Jahre alter Lausbub, der dann die...
Der ein Aggressionsproblem hatte, definitiv.
Ja, auch Frauen gegenüber. Ja. Und dann unsere Spielkarten genommen und geschmissen und dich halb vom Stuhl geschmissen hat. Solche Episoden, ja. Wir
sind jetzt in Montenegro und man muss ja wirklich sagen, ist schon ein bisschen anders hier vom Vibe, ne?
Ja, genau. Gehen wir da nochmal gerade drauf ein, bevor das Ganze hier schon wieder völlig ausartet. Also wir sahen dann hatten eine sehr, sehr schöne idyllische Etappe nach Milichev, die Buschtina absolut hervorzuheben. Sehr, sehr netter Kontakt im Chalet Rüst, auch per Foto festgehalten mit süßer Gastfamilie. Und dann haben wir eben den nicht ganz so populären Abstecher von da direkt nach Babino Polje gemacht, was aber ein überraschend gut,
ja, der war schön,
klarer,
ja,
schöner Weg war. Und jetzt sind wir eben hier in Montenegro. Also wir waren erst in Babino Polje und jetzt sind wir endlich wieder in der Zivilisation, in einem größeren Ort. Wir haben den Supermarkt gestern gefeiert, ja, vom Feinsten. Hier gibt's wirklich wieder alles, was wir uns erträumen. Und das genießen wir gerade und haben jetzt hier einfach uns auch noch eine Nacht mehr genommen, um den Ort und den See und ja auch einfach die letzten Etappen nochmal zu reflektieren und hier dann auch mal zu verweilen und nicht immer so durchzuhetzen, wie es andere machen. Und das war ja schon ganz, ganz oft ein Thema bei uns auf Reisen, ne, das Reisetempo, die Geschwindigkeit und das eben auch gerade auf solchen Wanderwegen. Die haben ja dann so ein bisschen diese Roadtrip-Mentalität, dass man jeden Tag weiter will,
also klar,
auch Strecke machen will und dass das ja auch irgendwo der Sinn des Ganzen ist und man dadurch aber eben nicht mehr so viel an einem Ort verweilt, nicht richtig ankommt, nicht die Atmosphäre, die Umstände, das Land, die Leute wahrnimmt.
Man ist natürlich langsam unterwegs zu Fuß. Also das ist schon ein Unterschied jetzt, finde ich, als wenn man jetzt einen Roadtrip macht beispielsweise. Aber ich wollte auch noch mal sagen, gerade so im Routenverlauf, wir haben auf der letzten Etappe vorgestern von Babino Polje hierher
die 100 Kilometer geknackt.
Genau, so morgen geht's jetzt weiter. Kurzer Ausblick noch, der ist auch kurz. Es stehen uns jetzt noch in etwa 2 Halbmarathons von der Distanz her bevor, also zweimal rund 21 Kilometer. Jeweils auch wieder mit 1000 Höhenmetern, also die nächsten 2 Tage und auch die letzten von unserer Fernwanderweg.
Also man kann wirklich so sagen, 1000 Meter hoch, 1000 Meter runter.
Ja.
Jeweils muss da aus irgendeinem Grunde, du hast dich das auch gefragt, kann man nicht einfach drumherum wandern? Aber nee, das ist schon auch das Ziel, da doch wieder auf den Gipfel hoch und die Etappe, da, ich muss dir sagen, da können auch wieder Schneefelder kommen, auf jeden Fall, gerade morgen auf der Etappe.
Wir haben die 3 Ü65 Frauen doch gefragt, die sind doch hier schon lang und die haben gesagt, nein, es war nirgendwo
Schnee. Die sagen, das war läppsch, das war locker machbar und deswegen schaffen wir das auch. Wie schlimm es wird, das berichten wir auf jeden Fall noch später, aber wir haben uns hier jetzt ein bisschen erholt. Wir sind guter Dinge, dass wir das auf jeden Fall auch noch schaffen.
Also wenn du das jetzt gerade so sagst, muss ich irgendwie auch in Frage stellen, ob, wenn der Podcast hoffentlich am Sonntag erscheint, ich hoffentlich noch lebe. Wenn da nochmal so Schneefelder kommen. Oh Leute, ich hab so Schiss davor.
Es ist sehr, sehr auch vom Wetter abhängig, ne? Wenn es jetzt schön bleibt.
Nein, es ist davon abhängig, ob das auf steilen Abhängen ist.
Ja, aber auch, ob die Sonne scheint oder ob es neblig ist. Das macht auch nochmal einen großen Unterschied.
Drückt uns die Daumen, dass wir morgen keinen Regen haben. Aktuell ist es sogar leicht vorhergesagt.
Ja, aktuell ist die Frage, ob Regen und Gewitter heute Nachmittag, Abend oder doch eher... Hinter dir sind ein paar dunkle Wolken.
Auch, hinter dir auch.
Ja, mit deinem, ich hoffe auch, dass es deinem steifen Nacken morgen besser geht.
Naja, ich habe Wehwehchen. Ich bin am Jammern, Leute. Aber ja, nach unserem Roadtrip, sage ich schon, nach unserem Fernwanderweg den wir jetzt übermorgen geschafft haben, yay, folgt dann noch ein Roadtrip über 12 Tage, 11 Tage?
Ja, Mietdauer sind, glaube ich, 11 Tage. Wir haben auf jeden Fall dann nochmal einen kleinen, ja, mal schauen, ob es ein Fiat wird, man weiß das ja noch nie so genau. Und werden dann natürlich auch noch uns ein wenig an die Küste begeben. Die albanische Riviera ist ja ein absolut, das ist kein Geheimtipp mehr, das ist ein absolut gehyptes Ziel der letzten Jahre. Wir hoffen auch da, es ist noch ein bisschen vor der Saison, es ist noch nicht so maßlos, weil da ist natürlich schon viel eher dann von Overtourism die Rede. Hier war es doch alles in allem bis jetzt sehr, sehr angenehm. Ich kann mir aber vorstellen, dass das im Juli, dass das im August hier auf den Fernwanderwegen dann auch schon ganz, ganz anders aussieht. Es ist auf jeden Fall im Kommen. Ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele in Europa so etwas dieses Jahr vorhaben, dass man nicht unbedingt nach Asien, Afrika oder Südamerika fliegen möchte, sondern eher so etwas um die Ecke, quasi, ja, nicht ganz vor der eigenen Haustür, aber in erreichbarer Distanz absolvieren möchte, wo vielleicht auch weniger Risiko ist, in irgendeine dieser Weltkrisen hineinzugeraten. Wenngleich natürlich auch hier Ukraine oder Israel, Türkei, Zypern.
Sind wir schon weit weg von.
Ja.
Ist jetzt kein Thema.
Ne, ist jetzt absolut kein Thema, aber man weiß ja nie, was noch so kommt.
Abschließend in eigener Sache. Ich finde, es passt gerade sehr gut, das nochmal zu erzählen. Für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben oder vielleicht sogar vergessen haben. Wenn ihr Bock habt auf mehr Outdoor-Abenteuer von uns, zieht euch unbedingt unseren Dokumentarfilm rein. Running Kilimanjaro. Da geht's ja auch um einen Berg.
Yes.
Um ein Abenteuer, was wir letztes Jahr gemacht haben. Sehr, sehr spannend, auch wirklich mit Tiefgang, also ähnlich wie wir jetzt hier natürlich auch über den Horizont hinausblicken, im wahrsten Sinne des Wortes hier in den Bergen, tun wir das in unserem Dokumentarfilm auch. Wir sind letztes Jahr, kurz nochmal als kleiner Recap, einen Halbmarathon auf dem Kilimanjaro-Massiv gelaufen. Das Ganze verfolgt auch einen guten Zweck. Wir haben verschiedene Orte in Tansania besucht, um eben ja auch zu zeigen, wie kritisch da eben der aktuelle Stand bezüglich des Klimawandels ist. All das erfahrt ihr in unserem Dokumentarfilm. Wir zeigen aber auch sehr, sehr viel Wildlife aus der Serengeti, wie das alles zusammenhängt. Und unser Film ist auf jeden Fall, glaube ich, auch, so viel können wir sagen, sehr unterhaltsam, echt, mit Höhen und Tiefen, die wir ungefiltert wirklich von diesem Lauf und von der Vorbereitung zeigen.
Ja, von uns, von dem Land Tansania. Es ist Laufdoku, es ist Naturdoku, es sind die Menschen und die Leute und die ganze Reise, die wir da gemacht haben. Es ist anders, weil es ist eben keine, so viel vorab schon mal als Spoiler, weil viele da immer falsche Erwartungen haben. Womit wir aber auch spielen, es ist eben nicht die klassische Wanderung auf den Kilimanjaro.
Auf den Kibo, also die Besteigung, ist es nicht.
Genau.
Es ist was anderes.
Den Film gibt's online bei uns, aber wir haben auch einige Live-Events jetzt nach der Sommerpause noch in Aussicht. Auch das packen wir alles für euch in die Shownotes.
Und damit könnt ihn heute Abend noch schauen, indem ihr euch ihn runterladet. Und damit unterstützt ihr vor allen Dingen auch nicht nur uns, sondern auch die Organisation, die den Kilimanjaro Trail Run veranstaltet, um mit den Einnahmen eben lokale Communities zu unterstützen auf nachhaltige und faire Art und Weise. Denn wir spenden 1 Euro von jedem Film an Red Knot Development. Freuen uns, wenn ihr uns Feedback gibt zu unserem Film. Werdet mit Sicherheit lachen. Und in dem Sinne würde ich sagen,
haben wir jetzt fast die 90 Minuten.
Ja, ist doch cool.
Die 90 Minuten voll gemacht. Und das ist natürlich nochmal eine passende Referenz zu den aktuellen Zeiten, ne, was wir hier jetzt gar nicht besprochen haben.
Ja, die omnipräsente Fußball-WM. Leute, Henrik, jedes Mal auf jeder Wanderung muss ich Ergebnisse tippen, kann mir irgendwelche Kader anhören. Ich bin ja Fußball interessiert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die WM geht mir aufgrund der politischen Umstände doch ziemlich am allerwertesten vorbei, aber dir scheinbar nicht. Deswegen kommen wir da gerade nicht so ganz auf einen Nenner, aber nun gut.
Trotz der Abstrusität, dass sich ein solcher Fußballfan wie ich jetzt gerade hier fernab von allem Geschehen und der Welt in diesen verfluchten Bergen befindet, nutze ich natürlich jeden kleinstes Aufflackern des Internetsignals dafür, mir die Informationen zu holen. Und ich habe dann natürlich auch niemanden sonst, dem ich das alles berichten kann. Und deswegen erzähle ich natürlich dann gerade während solchen Wanderungen doch ziemlich viel über aktuelle Kader von Neuseeland bis Saudi-Arabien.
Machst da draus auch gerne ein Quiz und fragst mich,
ob ich mich noch... Quiz und Tippspiele und so weiter und alles, was Spaß und Freude bereitet und einen von den Qualen solcher Wanderungen ablenkt.
Na gut, wenn du es so siehst.
Belassen wir es dabei, denn in diesem Moment sind besagte Fußballspiellänge oder auch Spielfilmlänge 90 Minuten voll und mit Geswitcher und Gequake verabschieden wir uns vom Plavsko Jezero in Montenegro.
Ich glaube, so spricht man es nicht aus, aber ciao.
Adios.